Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast. Mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber, Sascha Staat.
Ihr habt's gehört, wir haben ein bisschen was gewerkelt an unserem Intro, aber es ändert sich natürlich nichts. Wir sprechen ausführlich über Handball. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Und es ist ordentlich was los in der Handball-Bundesliga. Das Trainerkarussell ist stets nicht mehr still und einen Gast habe ich eingeladen, mit dem ich zunächst über das sprechen werde, was bei den Rhein-Neckar-Löwen so los war. Deswegen ist natürlich Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen in der Leitung. Hallo Marc.
Ja, hallo Sascha, ich grüße dich.
Wir sprechen am Sonntagabend miteinander. Gerade sind auch ein paar andere Spiele noch zu Ende gegangen. Zum Beispiel in der Bundesliga hat Stuttgart gewonnen gegen Balingen relativ deutlich mit 6 Toren. Aber die SG Flensburg-Handewitt hat am Mittag schon verloren gegen Frisch auf Göpping. Ist heute gar nicht unser Thema. Da hatte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber wir haben so viele andere Sachen zu besprechen. Und ich weiß auch aktuell noch nicht, wer überhaupt mein Gast sein wird, wenn ich gleich Marc verabschiede. Da sind so viele Kollegen noch eingeladen und auch Spieler oder Funktionäre oder Trainer. Und weiß der Geier was, aber ich kann euch sagen, gleich dann im Interview der Woche begrüße ich zum Ende hin Robert Hedin. Aber zunächst mal schauen wir natürlich auf die Rhein-Neckar-Löwen. Es hatte sich ein wenig angedeutet, sind wir ehrlich, Marc, diese Konstellation mit Christian Andresson, das hat irgendwie von Anfang an nicht richtig funktioniert.
Es hat am Anfang schon funktioniert. Also wenn ich die Saisonvorbereitung noch sehe und auch vor allen Dingen die vielen Stimmen höre aus der Mannschaft, aus dem Club, da waren alle schwer, schwer begeistert von Christian Andresson. Insofern kann man nicht sagen, dass es nicht von Beginn an funktioniert hat. Aber es hat sich dann im Laufe der Saison abgezeichnet, dass es nicht funktionieren wird, dass es irgendwie nicht zusammenpasst. Das ist wahrscheinlich die bessere Formulierung, es so zusammenzufassen.
Ab welchem Zeitpunkt hattest du das Gefühl, es ist nicht mehr das Richtige?
Nicht mehr das Richtige kam für mich so das Gefühl nach dem Sieg über Kiel. Das hätte ja eine Initialzündung werden können, wo man die ganze Saison dreht. Das hätte dieses Spiel sein können. Und das ist nicht passiert in den Wochen danach. Es ging im alten Trott weiter. Und da war für mich eigentlich klar, dass das nur noch sehr schwer zu retten sein wird.
Kam denn der Zeitpunkt jetzt so am Wochenende für dich dann doch überraschend, auch wenn du vorher schon gedacht hast, ja, lange wird es nicht mehr funktionieren?
Der Zeitpunkt kam dann doch überraschend für mich, dass es dann so schnell ging. Aber innerlich reifte in mir dann doch die Überzeugung, auch nach den 3 wirklich nicht guten Bundesligaspielen der Rhein-Neckar-Löwen, dass die Rhein-Neckar-Löwen mit Christian Andresson die Saison nicht beenden werden. Da reifte doch relativ schnell die Erkenntnis bei mir in den vergangenen Wochen.
Dann lass uns mal darauf eingehen, warum das nicht funktioniert hat. Du hast eben gesagt, es war der alte Trott. War das ein bisschen das Hauptproblem, dass man da gar keine Emotion irgendwie gespürt hat in dieser Verbindung zwischen dem Trainer und der Mannschaft?
Emotionen sind immer ein Thema. Andererseits fand ich es auch eine gute Entscheidung, damals einen anderen Trainertypen als Nikolai Jakobsen zu holen, der ja ein sehr impulsiver Typ ist. Da einen Gegensatz zu wählen, fand ich wirklich eine vernünftige Entscheidung. Man muss Christian Andresson ein bisschen insofern auch zur Seite springen erstmal. Es ist schwierig, hier auf Nikolai Jakobsen zu folgen, der hier wirklich so eine Art Volkstribun war, ja, der auch einfach viele Titel gewonnen hat. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es auch in der letzten Saison unter Nikolai Jakobsen schon nicht mehr so gut lief. Ich will das nicht als Entschuldigung für Christian gelten lassen, aber man muss es in die Gesamtbewertung mit einfließen lassen. Auch hatte Christian hier 2 Rückraumspieler einzubauen mit Lagarde und Kekelöke, die auch relativ viel spielen müssen, zumindest was Kekelöke angeht, weil Pettersson viel verletzt war. Und man muss auch einfach sagen, dass viele Spieler auch einfach nicht mehr die Form gezeigt haben, die sie vorher hatten. Insofern kamen da viele Sachen in der Konstellation zusammen, die es Christian Andresson erschwert haben, seinen Start hier. Man muss aber auch sagen, letztendlich hat er diese Mannschaft kein bisschen weiterentwickelt und das ohne Champions League. Er hatte sehr, sehr viel Zeit zwischen den Spielen, um hier etwas aufzubauen und zu entwickeln. Und es wurde einfach nicht besser. Also die Abwehr war mal das Prunkstück der Rhein-Neckar-Löwen. Und die Rhein-Neckar-Löwen waren ja am Ende jetzt fast in jedem Spiel gezwungen, über 30 Tore zu werfen, damit sie ein Spiel gewinnen. Das kann ja nicht der Ansatz der Rhein-Neckar-Löwen oder keiner Mannschaft sein.
Wenn du gerade sagst, dass es so manch einen Spieler gab, der nicht mehr seine Leistung gebracht hat, wen meinst du da konkret?
Da würde ich gar kein konkret rausheben. Ich finde, dass komplett alle Spieler aus dieser Mannschaft nicht das gezeigt haben, was sie können. Da würde ich keinen einzelnen rausheben.
Es gab ja zwei Neuzugänge im Rückraum vor der Saison mit Romain Lagarde und mit Niklas Kierkelöke. Ich kann mich noch erinnern, als wir in der Vorschau-Sendung über die beiden gesprochen haben. Du warst sehr begeistert, insbesondere von Niklas Kierkelöke, weil dir die Verantwortlichen auch gesagt haben, wie der trainiert. Das ist absolut fantastisch und der kann ein ganz, ganz wichtiger Faktor werden. Aber wenn wir jetzt ein paar Monate später mal zurückschauen auf die Spiele, die Kierkelöke bislang so absolviert hat, da waren wenige dabei, die herausragend waren. Das war das Gleiche bei Lagarde. Warum funktioniert das bei den beiden bislang nicht?
Ja, man sagt ja immer, dass es dieses halbe bis eine Jahr braucht, um in der Bundesliga anzukommen. Lagarde ist, glaube ich, in der kurzen Zeit, wo er hier war, in einem halben Jahr dreimal verletzt gewesen. Also es ist schwierig für ihn, hier anzukommen. War jetzt auch zu Beginn dieses Jahres wieder verletzt, hat es aber zum Beispiel im Dezember gut gemacht. Kierkelöke sehe ich nicht so kritisch. Muss ich wirklich sagen, dass er da auch bedingt dadurch, dass er einfach viel gespielt hat. Am Anfang war es nicht so gut, aber er hat sich hier wirklich in diese Liga reingebissen und er wird besser und besser und besser. Also Kierkelöke sehe ich nicht so kritisch, hat jetzt auch vor wenigen Wochen, ich weiß nicht, es ist kein Maßstab unbedingt Holstebro, hat aber auch da wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Der bringt einfach eine Note ein, das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen, die man so nicht unbedingt hatte. Ja, also sehr wurfgewaltig aus dem Rückraum und vor allen Dingen sehr spielstark. Also der hat die zweitmeisten Assists bei den Rhein-Neckar-Löwen. Also Kierkelöke sehe ich nicht so kritisch, wie er von vielen gesehen wird.
Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Ich würde aber gerne noch von dir wissen, ob das auch ein Faktor war, dass eben diese beiden Spieler, also zwei Drittel des Rückraums neu waren und Andresson darunter natürlich auch gelitten hat. Weil wenn du eine neue Mannschaft aufbaust, du hast es angesprochen, braucht man dafür Zeit. Und nicht nur 3, 4, 5, 6 Wochen, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein komplettes Jahr, bis sich diese Mannschaft dann gefunden hat. Und ich glaube auch, für Rückraumspieler ist es neben Andy Schmid sehr, sehr schwer, sich auf sein Spiel im Speziellen nochmal einzustellen.
Das mag sein, dass es schwierig ist, sich darauf speziell einzustellen, aber wie ich eben schon sagte, und es sind dann mildernde Umstände, aber da enden sie dann auch schon für Christian Andresson, dass er wirklich diese beiden Spieler einbauen musste und gerade Kierkelöke sehr, sehr viel spielen musste, weil Alexander Pettersson mit vielen kleineren Blessuren zu kämpfen hatte, gerade Saisonbeginn. Aber wie gesagt, da enden für mich dann auch schon die mildernden Umstände, weil einfach eine Gesamtentwicklung in dieser Mannschaft unter Christian Andresson nicht zu erkennen war.
Gut, ja, also halten wir fest, Christian Andresson und die Rhein-Neckar-Löwen, das hat nicht funktioniert und dann kam eben die Meldung, Martin Schwalb übernimmt. Zunächst mal, welche Trainerkandidaten hattest du eigentlich so im Kopf als mögliche Nachfolger für Andresson und was hältst du von der Wahl Martin Schwalb?
Also als erstes kam mir in den Kopf natürlich Umbruch Branjes, der aber in der Kürze der Zeit so schnell nicht zu haben wäre oder gehabt haben wäre, wie sagt man, den hätte man so schnell nicht bekommen, so. Lobomir Brandt. Es fiel mir so als erstes ein. Es waberte dann auch so ein bisschen der Name Gudmundur Gudmundsson hier rum, aber ohne dass es was Handfestes war. Dass Gudmundur ja durchaus bereit ist, eine Bundesligamannschaft wieder zu übernehmen, hat man dann ja zwei Tage später gesehen. Und es lief dann doch relativ schnell auf Martin Schwalb hier bei den Löwen hinaus. Und ich halte das für eine sehr, sehr gute Lösung, weil er die Bundesliga kennt, weil er wieder auch Emotionen mitbringt. Ich habe eben gesagt, dass es richtig war, mit Andresson das zu probieren, weil er ein anderer Typ ist. Aber auch gestern haben viele Spieler nach dem Sieg über Hannover gesagt, dass Schwalb dieses Feuer, diese Emotionen mitbringt, dieses Zusammenspiel mit Publikum an der Seitenlinie, Trainer, Mannschaft. Man hat das auch bei seiner Präsentation hier gemerkt, in der Pressekonferenz. Er kam in diesen Raum rein und hatte sofort qua Persönlichkeit sowas Raumfüllendes. Es war wirklich, als wenn der so ein Fenster geöffnet hat und der ganze Verein ist irgendwie befreit.
Ich fand es auch sehr, sehr beeindruckend, was er auf der Pressekonferenz gesagt hat. Also man hat richtig gemerkt, der hat unfassbare Lust, wieder an der Seitenlinie zu stehen.
Ja, hat er auch. Er sagt ja auch einfach, er war immer Trainer, er wird immer Trainer sein und er will das immer machen. Und das spürt man auch, ja, hier bei den Löwen von Beginn an, seitdem er da ist. Muss man mal gucken, wie schnell er alles einbringen kann, was er möchte. Ich habe gestern mit ihm gesprochen nach dem Spiel, wie schade es jetzt für ihn als Trainer ist, dass er am Dienstag schon wieder spielen muss. Und da sagt er natürlich auch, am liebsten hätte er jetzt eine Saisonvorbereitung, aber das geht natürlich.
Das wird relativ schwer. Die Zeit ist knapp, denn es stehen einige Spieler auf dem Programm. Du hast es gerade schon angedeutet, am Dienstag geht's zu Hause für die Rhein-Neckar-Löwen, also sprich morgen, wenn ihr die Sendung hört, gegen den SC DHFK Leipzig und dann am Wochenende zum THW Kiel. Also da ist mächtig was los. Es gab aber einen Sieg gegen Cuenca im EHF Cup, gleich zwei hintereinander gegen die Spanier. Da würde ich jetzt mal behaupten, werden die Löwen als Erster durch die Gruppe gehen. Das ist also alles planmäßig gelaufen. Martin Schwalb saß da am vergangenen Mittwoch ja schon auf der Bank und es gab eben diesen 7-Tore-Heimsieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf am Samstag. Das war relativ beeindruckend.
Beeindruckend. Ich würde die Superlativ jetzt beeindruckend vielleicht nicht wählen, aber es war stark verbessert gegenüber den vergangenen Spielen. Es war einfach, und dann kommen wir auf das Thema, was ich eben bei Andresson von kritisiert habe, die Abwehr stand viel viel, viel besser durch kleine Korrekturen, die Martin Schwarz angesprochen und vorgenommen hat. Die Außen rücken ein bisschen mehr ein, man steht im Zentrum kompakter und gerade auch gegen Cuenca, die jetzt natürlich nicht das Niveau von Hannover haben, aber da kam man auch zu sehr, sehr, sehr vielen Ballgewinnen und zu Gegenstößen. Unter Andresson ist man ja kaum ins Tempospiel gekommen, weil man einfach keine Ballgewinne hatte. Also das war jetzt so ein kleiner Ansatz von Martin Schwalb. Es wird sicherlich deutlich schwieriger, jetzt für Martin Schwalb seine Vorstellung für die Offensive einzubringen. Auch da hatten die Rhein-Neckar-Löwen gestern im Angriff durchaus Phasen dabei, wo ihnen wenig eingefallen ist, wo sie viele Ballverluste hatten und viel doch eher über individuelle Klasse gelöst haben, aber nicht über ein Zusammenspiel. Das wird sicherlich eine Hauptaufgabe für Martin Schwalb sein, da seine Ideen einzubringen. Aber das wird wahrscheinlich auch noch 4 bis 6 oder 8 Wochen dauern.
Meine Hoffnung ist übrigens, dass ich nach diesem Gespräch mit Marc die Möglichkeit habe, mit Martin Schwalb zu sprechen. Ich stehe da in Kontakt mit den Rhein-Neckar-Löwen zum aktuellen Zeitpunkt. Sieht es ganz gut aus, dass ihr also gleich noch Martin Schwalb hört und dann kann ich ihm auch ein paar Fragen stellen. Taktischer Natur zum Beispiel, was er da so plant in den kommenden Wochen und Monaten. Lass uns nochmal auf 2 andere Protagonisten schauen, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, nämlich Jennifer Kettemann und Oliver Rogge. Du hast in der vergangenen Woche mit beiden zusammengesessen. Was haben sie gesagt und wie siehst du ihre Position bzw. ihre Rollen in dieser Geschichte? Denn Oliver Rogge hat sich diesen Trainer ja ausgesucht. Das war sein Mann.
Ja, das war aber nicht Oliver Rogge alleine. Ne? Also vor allen Dingen war auch Nikola Jakobsen daran beteiligt, seinen Nachfolger auszusuchen. Also das kann man jetzt nicht dann nur an Oliver Rogge festmachen, die Verpflichtung von Christian Andresson, sondern da war auch maßgeblich Nikola Jakobsen daran beteiligt. Und grundsätzlich muss man einfach sagen, wenn es etwas so schief läuft, wie es in dieser Saison bei den Rhein-Neckar-Löwen schief gelaufen ist, gibt es nicht den Alleinschuldigen. Ich habe auch bei uns davon geschrieben, dass es da eine kollektive Verantwortung gibt und dass natürlich der Trainer verantwortlich ist. Ja. Die Spieler sind verantwortlich, aber auch Oliver Rogge als Sportchef ist verantwortlich, weil er die Mannschaft zusammenstellt. Und auch Jennifer Kettemann ist dafür natürlich verantwortlich, weil sie ist die Geschäftsführerin und trägt somit auch die Gesamtverantwortung für alle Entscheidungen, die in diesem Verein getroffen werden. Jetzt habe ich mich diese Woche mit denen getroffen und es war durchaus selbstkritisch, was beide da sagen, aber nicht nur durchaus, es war selbstkritisch. Sie haben auch eingeräumt, Fehler gemacht zu haben, eine Verantwortung zu haben. Und Oliver Rogge hat zum Beispiel auch angekündigt, dass es bei den Transfers künftig keine Übergangslösung und Notlösung mehr geben wird, die es ja in der Vergangenheit durchaus mehrfach gab. Wenn ich da an Momir Hrinic denke, an Christian Blisnac denke, das waren alles so Einjahresverträge, die den Club kein bisschen weitergebracht haben. Wir können auch sagen, für Kim Ekdal-Durier und Hendrik Pekeler hat dieser Verein noch nie einen adäquaten Ersatz seitdem gefunden. Das sind sicherlich Baustellen, die jetzt angegangen werden müssen und die auch angegangen werden sollen. Das sind die Antworten gewesen, die ich bekommen habe. Und daran sieht man jetzt dann auch die Verantwortlichen messen.
Dann ist die Frage, die ich mir stelle, wann wird denn ein adäquater Ersatz kommen für Kim Ekdal-Durier und Hendrik Pekeler? Weil du hast es gerade gesagt, die konnten bislang nicht ersetzt werden. Ist natürlich schwer, insbesondere Hendrik Pekeler überhaupt zu ersetzen, weil so ein Spieler, den gibt's nicht 20 Mal auf der Welt.
Nee, den gibt es nicht 20 Mal auf der Welt. Für die Rückraumposition wurde angekündigt, dass zur neuen Saison noch ein Rechtshänder für den Rückraum kommen soll. Wer das sein soll, weiß ich wirklich nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann hat man ja für die Abwehr, und er kann durchaus auch vorne spielen, jetzt gerade Emir Gislason geholt, der wirklich gestern gegen Hannover, es war nur ein Spiel, aber er war auch schon in Wetzlar sehr gut, also reden wir schon von 2 Spielen, der bislang wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hier hinterlässt. Jetzt würde ich niemals ihn mit Hendrik Pekeler vergleichen. Das wäre komplett unfair. Er ist auch erst 22 Jahre jung. Aber das ist natürlich ein Spieler, der vielleicht eine Entdeckung bei den Rhein-Neckar-Löwen sein wird. Hendrik Pekeler war auch nicht so gut, als er zu den Rhein-Neckar-Löwen gekommen ist, sondern kam damals auch vom TBV Lemgo. Muss man mal gucken, was der Gislason hier für eine Entwicklung macht.
Lass uns auf die sportliche Entwicklung schauen. Was ist denn noch drin in dieser Spielzeit? Jetzt hat die SG Flensburg-Handewitt, ich habe es eingangs erwähnt, bei Frisch auf Göppingen verloren. 4 Punkte beträgt der Rückstand auf die Flensburger seitens der Löwen. Dazwischen liegen aber noch ein paar andere Mannschaften. Zumindest konnte man nach Minuspunkten aufschließen zur TSV Hannover-Burgdorf mit diesem Sieg und auch zu den Füchsen Berlin. Magdeburg einen Minuszähler entfernt. Platz 3, realistisch? Oder sagst du, die müssen erstmal schauen, dass sie selber die Kurve kriegen und können sich dann nach oben orientieren?
Nein, also Platz 2 ist weg. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Um Platz 2 mitzuspielen, haben die Rhein-Neckar-Löwen im Prinzip den Trainer 3 Spieltage zu spät gewechselt. Ja, also wenn man vielleicht mit Martin Schwalb schon nach der EM-Pause direkt angefangen hätte, sehr hypothetisch. Aber man hat ja dann gegen Melsung verloren und die anderen beiden Spiele gegen Wetzlar und Lemgo unentschieden gespielt. Das sind natürlich 4 Minuspunkte, die jetzt brutal wehtun, wenn man auf Platz 2 schaut. Und Platz 2 ist für die Rhein-Neckar-Löwen weg. angesichts des Restprogramms und der Hoffnung, die der ganze Verein jetzt hat, dass die Mannschaft in die Spur findet, muss es der Anspruch der Rhein-Neckar-Löwen dann sein, bei nur noch einem Punkt Rückstand auf Magdeburg wirklich noch Tabellendritter zu werden.
Wenn du sagst, Platz 2 ist weg, bedeutet ja auch Champions League für die kommende Saison ist schon wieder weg bei den Löwen.
Champions League ist wieder weg für die Rhein-Neckar-Löwen für die kommende Saison. Das ist richtig, ja.
Was glaubst du, welche Konsequenzen das auch haben wird, wenn es darum geht, neue Spieler zu verpflichten? Denn das ist immer ein Anreiz. Wenn man sagt, ja, ein Jahr ohne Champions League, da können einige Spieler mit leben, dann greift man wieder an und spielt im Jahr danach in der Champions League. Aber 2 Jahre ohne Champions League, das ist schon hart.
2 Jahre ohne Champions League ist hart. Ich finde es auch schwierig, weil es immer ein Argument ist, Spieler zu verpflichten. Sagen die Rhein-Neckar-Löwen auch. Nichtsdestotrotz sagen die Rhein-Neckar-Löwen ebenso, dass der Verein so gutes Image hat, dass trotzdem gute oder sehr gute Spieler kommen. Das steht dann jetzt so im Raum. Auch das werden wir dann sehen anhand der Spieler, die dann kommen oder die dann auch nicht kommen. Das kann ich jetzt schwer bewerten.
Das müssen wir dann also abwarten. Gut, es gab einiges zu besprechen, nicht nur bei den Rhein-Neckar-Löwen. Es gibt noch einiges zu besprechen bei anderen Mannschaften. Wie eben angekündigt, hoffe ich jetzt, dass dann gleich Martin Schwalb mein nächster Gesprächspartner ist. Ansonsten hört ihr Björn Maar von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Denn auch bei der MT Melsung wurde der Trainer gewechselt. Kurze Pause, gleich sind wir zurück. Es hat geklappt, eben war ich mir noch nicht ganz sicher, ob es zeitlich hinhaut, aber es hat funktioniert. Martin Schwalb ist am Apparat. Grüß dich, Schwalbe.
Hallihallo.
Wir können jetzt über deine große Lust sprechen, wieder auf der Bank zu sitzen, deine Vorfreude und so weiter. Aber ich glaube, das wurde schon ausreichend thematisiert. Deswegen möchte ich auf ein paar Dinge mit dir eingehen, die taktischer Natur sind. Wo hast du eigentlich in deiner Rolle als Experte bei den Kollegen von Sky in den letzten Monaten so die größten Schwächen bei den Löwen ausgemacht?
Also ich glaube, das wäre jetzt schon ein bisschen unfair von mir, wenn ich jetzt hier über die Öffentlichkeit noch eine rückwärtige Analyse treffe. Ich kann aber sagen, auf was ich gerne als Trainer Wert lege, was ich gerne möchte, was meine Mannschaft tut. Und dann lassen wir die Vergangenheit auch ruhen, denn wir wollen ja in die Zukunft schauen. Und ich möchte ganz gerne, dass wir ja jetzt in dieser Konstellation, in der wir spielen, einen aggressiven 6-0-Innenblock haben, der sich gut gemeinsam bewegt, bei dem die Abstände zwischen den einzelnen Spielern nicht zu groß werden dürfen. Und dann bin ich ein Fan des Tempo-Handballs, dass wir Druck aus der Abwehr nach vorne machen und ja gemeinsam mit den Jungs, die auch wirklich gute Lösungen finden bei uns in der Mannschaft, ein paar einfache Tore generieren, die uns dann helfen, die Spiele zu gewinnen. Und im Angriff finde ich einfach grundsätzlich, dass man ein paar Spielzüge braucht, um ja in die guten Wurfpositionen zu kommen, damit eine gewisse Stabilität und Sicherheit da ist. Und das ist die Aufgabe. Und was jetzt gestern oder vorgestern war, spielt da eher eine untergeordnete Rolle.
Wenn du gerade ansprichst, dass du so viel Wert auf die Abwehr legen möchtest, das macht ja generell eigentlich jeder Trainer, weil das eine ganz zentrale Rolle spielt beim Handball. Aber bei euch ist ein Spieler, glaube ich, da sehr, sehr wichtig, auch in der Zukunft, weil du gerade auch nochmal betont hast, du möchtest auf die Zukunft schauen. Ilja Abutovic, da hatte man immer mal ein bisschen den Eindruck, da passen die Abstände nicht. Auch das hast du gerade angesprochen. Wie ist die Kommunikation da mit ihm und wie kannst du auch sein Selbstvertrauen wiederherstellen? Weil man auch immer den Eindruck hat, in seiner Körpersprache nach außen, er wirkt nicht zu 100% zufrieden, fühlt sich vielleicht auch nicht ganz so wohl.
Der fühlt sich wohl, mit dem habe ich gerade eben noch kommuniziert. Der fühlt sich wohl, wir haben da eine sehr gute Basis. Also das bekommen wir hin. Wir werden da auch für ihn eine Abwehr um ihn herum strukturieren, die es ihm möglich macht, gute Leistungen zu bringen. Und das bedeutet vor allen Dingen, er ist natürlich ein Spieler, der im Mittelblock arbeitet, der jetzt nicht so sehr den, sag ich mal, den 9-Meter-Raum verlassen sollte, sondern da gibt es andere Spieler, die ein bisschen aggressiver nach vorne arbeiten. Er ist eher so das Verbindungsstück, der dann immer zuschiebt und den anderen auch ein bisschen hilft. Ich glaube, das werden wir gut hinbekommen. Das Problem ist jetzt nur, dass er natürlich letzte Woche leider ja ein bisschen gekränkelt hat und von daher noch nicht ganz so leistungsbereit ist, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube, am Samstag hat es ja auch schon mit Rette und mit Irmir, also mit unseren Isländern, unserem Spanier im Mittelblock, hat es schon sehr gut funktioniert. Also ich glaube, da werden wir weiter dran basteln an dieser Kompaktheit. Und nochmal, natürlich sagen das alle Trainer, denn ich bin ja jetzt nicht hier, um Handball neu zu erfinden, sondern es geht ja darum, für unsere Mannschaft, für die Rhein-Neckar-Löwen, das richtige System zu finden und möglichst erfolgreich zu sein. Und im Handball ist einfach die Abwehr ein Grundstock des Erfolges.
Ich habe dich aber gerade schon richtig verstanden. 5-1, 3-2-1 ist im Prinzip ab sofort kein Thema mehr für den Rest der Saison?
Nein. Eine gute Mannschaft braucht immer 2 Abwehrsysteme. Das ist ein Grundsatz, so sehe ich auch die Welt. Das versuche ich natürlich zu machen. Aber ich bin ja erst seit 2 Tagen da und wir versuchen jetzt erstmal Stabilität in die 6-0-Abwehr reinzubekommen. Aber selbstverständlich gibt es Alternativen. Auch um die 6-0-Abwehr kann man aggressiver decken. Man kann was ich auch da Gedanken dazu mache, ja, mannbezogener zu agieren, wie es zum Beispiel Leipzig, unser nächster Gegner, macht, die dann sehr, sehr offensiv und aggressiv und mannbezogen decken. Das ist wieder ein ganz anderes System. Das kann man alles entwickeln. Allerdings braucht man dazu Zeit. Und ich bin jetzt nicht hier, um eine Mannschaft zu verunsichern mit irgendwelchen Ideen, die dann Trainer reinbringt, sondern Stabilität ist alles entscheidend im Moment. Denn wir haben ja ein paar wichtige Aufgaben direkt vor der Brust.
Du hast es gerade angesprochen, ihr habt wenig Zeit, also du hast wenig Zeit, um dich mit der Mannschaft auf die nächsten Gegner vorzubereiten. Inwiefern behindert das deine Arbeit und kann das vielleicht aber auch ein Vorteil sein, weil ihr natürlich in kürzester Zeit viele Erfolgserlebnisse sammeln könnt?
Ja, also wir haben ja jetzt schon mal zwei Erfolgserlebnisse zusammen gefeiert. Das hat uns schon mal viel Freude bereitet, das sieht man den Jungs auch an. Sie sind es auch gewohnt, in einem kurzen Rhythmus viele Spiele zu machen. Ja? Also von daher, das ist auch jetzt nicht das entscheidende Problem für mich. Ergibt sich da halt einfach die Aufgabe, nicht alles, was ich jetzt im Kopf habe und was ich ändern möchte und was ich den Jungs mitteilen will, ihnen auch mit auf den Weg zu geben, sondern Zurückhaltung ist da auch ein bisschen erste Bürgerpflicht. Ein paar Stellschrauben ziehen, ein paar Sachen drücken, ein paar Sachen wegmachen, aber nicht alles, jetzt nicht alles verändern. Das ist das Entscheidende, denn ich will auf gar keinen Fall jetzt eine Mannschaft haben, die die ganze Zeit auf die Trainerbank guckt und denkt, oh, was hat er nochmal gesagt, was müssen wir machen, ach ja, wir müssen es ja jetzt so und so machen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders und das möchte ich auf keinen Fall. Und das habe ich den Jungs auch gesagt.
Inwieweit unterscheidet sich denn deine Arbeit aktuell von der in der Schlussphase oder auch in der Hochzeit beim HSV? Weil damals hattest du eine Mannschaft, die sehr eingespielt war, wo du auch jahrelang an der Seitenlinie gestanden hast. Jetzt ist eine komplett andere Rolle, auch für dich persönlich.
Ja, das ist jetzt hier eine Entwicklungssache, aber man muss eins sagen, der Spaß am Trainerjob ist ja immer, dass du auch Entwicklungsmöglichkeiten hast. Das ist auch in einer Mannschaft, die schon ein Stück weit funktioniert, hast du immer noch 20-30% Entwicklungspotenzial, wo du sagst, das können wir noch besser machen, da können wir uns noch weiterentwickeln. Das sind noch ein paar Spielzüge, das sind noch Abläufe, die wir verändern und verbessern können. Und das ist ja der Spaß, wenn man dann sieht, dass das auch funktioniert. Jetzt arbeiten wir auf einer anderen Ebene. Das ist so ein bisschen so ein Kick-off, Start-up, was weiß ich, wie man es heutzutage in Neudeutsch nennt. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, weil wir natürlich jetzt auch in der näheren Zukunft sofort Ziele haben. Aber im Grundsatz verändert sich die Arbeit nicht.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass ihr Ziele habt in näherer Zukunft. Aber wenn du siehst, wie verrückt die Liga natürlich auch spielt. Gestern hat Göppingen zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen. Das hätte auch niemand gedacht. Letzte Woche hat Berlin zu Hause gegen Nordhorn verloren. Was ist denn drin für euch noch in der Liga?
Ja, wir sollten gewandt sein, wenn man solche Ergebnisse hört. Der erste Gedanke bei mir ist, aufpassen. Dann sieht man, wie schwer das ist, wie schwer jede einzelne Aufgabe ist. Und wenn du da nicht deinen besten Tag hast, dann ist jede andere Mannschaft in der Lage, ja, dir Paroli zu bieten oder dich auch zu schlagen. Also das muss einem ganz klar sein und vor Augen sein. Und das ist mal das Allererste. Und das Zweite ist, ich glaube, ich kann jetzt nicht hier hingehen und auch der Mannschaft irgendwelche Steine in den Rucksack legen und sagen, wir wollen das und das noch erreichen und da noch hin. Denn wir haben jetzt diese Woche schon morgen eine ganz schwere Aufgabe mit Leipzig hier. Bei uns in der SAP Arena, das ist eine echt schwer zu spielende Mannschaft, die immer in der Lage ist, ein ja wirklich unangenehmer Gegner zu sein. Lasst uns darauf konzentrieren. Für alles andere, bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt auch gar keine Kapazitäten. Wichtig, heute können wir den Tag so gestalten, wie wir uns das vorstellen und dann schauen wir, was morgen kommt.
Man merkt schon, du legst jetzt sehr, sehr viel Wert auf diese psychologische Komponente, oder interpretiere ich das alles falsch?
Ja, nein, das kann nicht die ganze Weisheit sein. Also die Jungs wollen auch antworten. Also das ist natürlich auch klar, wenn ich ihnen einen Weg vorgeben möchte, auch nur nicht einen komplett neuen Weg, aber wenn man ihnen ein bisschen einen Weg vorgeben möchte, dann muss man da auch deutlich sein. Auch da bin ich deutlich. Aber ich möchte diesen Spielern auch vertrauen und möchte ihnen das auch sagen, dass sie in der Lage sind, tolle Leistungen zu bringen. Sie sind eine gute Mannschaft und da werden wir alles reinhauen. Und wenn wir alles reingehauen haben, dann können wir auch mit jedem Ergebnis.
Wunderbar. Dann danke ich dir recht herzlich. Das soll es gewesen sein mit den Rhein-Neckar-Löwen in der aktuellen Ausgabe. Kurze Pause und dann beschäftigen wir uns mit der MT Melsung. Wir kommen zum nächsten Verein, der sich entschlossen hat, seinen Trainer zu wechseln. Und auch bei diesem Club war es ein wenig absehbar. Es gab nämlich ein Ultimatum. Ob das so sinnvoll war und warum es so gekommen ist, das erklärt uns jetzt Björn Mahr von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Guten Morgen, Björn, ich grüße dich.
Guten Morgen, Sascha.
Ich habe es gerade gesagt, auch in Melsungen war es absehbar. Heiko Grimm ist nicht mehr der Trainer der MT. Es gab eine ganz, ganz kurze Interimsphase, unter anderem mit Felix Danner als Trainer an der Seitenlinie beim Bundesliga-Heimspiel gegen den Bergischen HC. Und jetzt heißt der neue Coach Gudmundur Gudmundsson, ein alter Bekannter in der Handball-Bundesliga, hat früher die Rhein-Neckar-Löwen trainiert, ist mit Dänemark Olympiasieger geworden 2016, also ein durchaus bekannter Name. Lass uns aber ganz vorne anfangen. Es war so, damals wurde Michael Roth in der Saison entlassen. Heiko Grimm hat übernommen und ich hatte von Anfang an das Gefühl, er hatte einen schwierigen Start in Kassel.
Ja, das stimmt. Also er hatte natürlich das Pech, wenn man das so will, dass er natürlich relativ schnell in dieses kalte Wasser geworfen worden ist nach der Entlassung von Michael Roth. Es wäre besser gewesen, er hätte vielleicht noch an der Seite von Michael Roth noch ein bisschen länger ein paar Erfahrungen sammeln können. Das hätte ihm wahrscheinlich jetzt auch langfristig oder erstmal mittelfristig bis langfristig natürlich viel geholfen. Und diese Zeit hat er natürlich dann nicht gehabt und musste relativ schnell dann wichtige Entscheidungen treffen. Und ja, so hatte er von Anfang an natürlich keinen leichten Start.
Wäre es deiner Meinung nach besser gewesen, einfach mit Michael Roth die Saison damals zu Ende zu spielen und eine Lösung im Sommer zu suchen?
Ja, das wäre auf jeden Fall die bessere Lösung gewesen, denn es war ja jetzt eh nur noch 2 Monate zu spielen und diese Zeit hätte man wahrscheinlich mit Michael Roth ohne weiteres noch zu Ende bringen können. Das hätte jetzt, glaube ich, auch vieles erspart, was danach passiert ist.
Es ist nur mein Eindruck von außen, du bist natürlich deutlich näher dran, aber fehlte Heiko Grimm irgendwie auch das Standing bei so einer Mannschaft mit vielen gestandenen Spielern?
Also er hat sich sehr bemüht, das muss man von vornherein sagen. Nun heißt bemühen natürlich noch nicht, dass es automatisch auch den nötigen Erfolg bringt. Aber er hat sich schon sehr reingehängt in seine Aufgabe und er hat alles dafür getan, irgendwie Erfolg mit der Mannschaft zu haben. Es ist ihm natürlich nicht gelungen, die Mannschaft immer so hinter sich zu bringen und der Mannschaft das zu vermitteln, was er vorhat. Und das ist natürlich dann eine schwierige Ausgangsbasis oder Ausgangsposition für eine erfolgreiche Arbeit. Und das hat man natürlich dann immer wieder gemerkt, dass dann einiges halt einfach nicht geklappt hat. Und ja, jetzt hat er dafür die Quittung bekommen.
Und ich habe es gesagt, der neue Trainer heißt mittlerweile ja Gudmundur Gudmundsson, aber bevor wir über ihn sprechen, habe ich auch noch ein paar Fragen, was Heiko Grimm angeht. Was hat er denn taktisch verändert, deiner Meinung nach, und was hat funktioniert und was hat vielleicht auch nicht funktioniert auf der Platte?
Naja, also Heiko Grimm hat natürlich diese Geschichte mit diesen 3 Kreisläufern oder 2 Kreisläufern, das hat er ganz gut gemacht mal. Und damit haben sie ja damals auch bei den Rhein-Neckar-Löwen so einen Überraschungssieg gelandet. Das sind ja Sachen, die geklappt haben. Aber er hat natürlich immer gesagt, er wollte hohes Tempo gehen, er wollte aus einer starken Abwehr nach vorne kommen. Und von dem Tempo war zunehmend immer weniger zu sehen. Also Tempo-Gegenstöße waren also eher eine Rarität, zumal ja auch die Gegner sich gut darauf eingestellt haben mit einem entsprechenden Rückzugsverhalten. Von daher ist das so ein Knackpunkt. Die Mannschaft hat gar nicht dieses Tempo entwickelt, was es gebraucht hätte, um erfolgreich zu sein.
Ist denn dieser Kader überhaupt ausgelegt, um Tempo-Handball zu spielen? Insbesondere auch im Positionsangriff frage ich mich das manchmal, wenn ich da Julius Kühn, Lasse Mikkelsen und Kai Häfner sehe. Ich weiß nicht, ob die so in der Kombination zusammenpassen.
Naja, also Lasse Mikkelsen ist schon ein Spieler, der für ein sehr hohes Tempo steht. Damai Golpavlovic eigentlich auch, aber der hatte natürlich aufgrund seiner langwierigen Verletzung da erhebliche Probleme. Und ich finde auch, dass Kai Häfner diese Qualität hat, um da viel Tempo zu machen. Julius Kühn ist natürlich ein Spielertyp, der kann auch Tempo gehen, wie man natürlich auch im Gegenstoß jetzt immer merkt. Aber er ist jetzt vielleicht nicht der Spieler, der jetzt so die ganz große Geschwindigkeit reinbringt.
Okay, dann beschäftigen wir uns jetzt nochmal mit dem Ultimatum. Ich habe es eingangs gesagt, es wurde ein Ultimatum gestellt. Man hat gesagt, man möchte die nächsten 3 Spiele abwarten. Das kam zu einem Zeitpunkt, wo es mich leicht irritiert hat. Dich auch?
Ja, ich fand auch, also nach diesem Spiel gegen Stuttgart war ja schon so absehbar, dass halt einiges nicht so richtig passt oder so. Und dann dieses Spiel in Silkeborg, ja, das war jetzt auch keine tolle Leistung. Aber danach so ein Ultimatum zu stellen, fand ich jetzt nicht besonders glücklich, da hätte man dann schon sagen müssen, okay, jetzt machen wir hier einen Schlussstrich und dann wäre die Sache auch erledigt gewesen.
Was hat denn Heiko Grimm damals zu dir gesagt, weil du wirst ja sicherlich mit ihm darüber auch gesprochen haben?
Naja gut, es war ja auch seine Idee, das muss man ja auch dazu sagen. Also es ist ja nicht nur von den Verantwortlichen gekommen, die gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal ein Ultimatum, sondern er hat sich halt auch darauf eingelassen, war auch dafür, dass man das so tut. Und ja, ich finde halt, dass es keine gute Entscheidung war, weil es den Druck auf den Trainer nochmal enorm erhöht hat. Und also das habe ich ihm auch gesagt, eine faire Chance hatte er natürlich dann auch nicht mehr. Also was sollte jetzt noch kommen, dass man jetzt auf einmal dann ihn doch bis zum Ende der Saison vielleicht beschäftigt, weil dafür waren jetzt die Voraussetzungen einfach nicht mehr gut genug.
Es wurde dann ein Unentschieden bei den Eulen Ludwigshafen, 25-25, und erst ganz zum Ende der Ausgleich für die MT. Also eigentlich hätte man das Spiel durchaus verlieren können, und dann war sowieso klar, Heiko Grimm ist nicht mehr zu halten. Ging es denn deutlich besser dann gegen den Bergischen HC und jetzt dann auch am Wochenende beim ersten Spiel von Gudmundur Gudmundsson im EHF Cup in der Gruppenphase?
Das erste Spiel war ja dann unter Felix Sander, das hast du eben auch angesprochen, der ja als verletzter Kreisläufer im Moment natürlich auch die Zeit hat, um die Mannschaft ein bisschen zu betreuen. Felix Sander hat ja auch eine B-Lizenz immerhin, also hat ihm vielleicht ein bisschen geholfen, jetzt da eine Mannschaft von dieser Qualität auf so ein wichtiges Spiel wie das gegen den Bergischen HC einzustimmen. Und ich finde, er hat das also auch wirklich gut gemacht. Das kommt auch so von den Spielern so durch, dass die halt sehr zufrieden waren, wie er das in dieser Kürze der Zeit, er war ja auch jetzt ohne großen Vorlauf da in diese Aufgabe reingekommen, und er hat es halt geschafft, dass die Mannschaft ein etwas anderes Gesicht gezeigt hat. Taktisch kann er da nicht viel ändern, aber zumindest kann er natürlich dafür sorgen, dass die Stimmung gut ist, dass die Mannschaft neuen Mut fasst, und das hat er geschafft. Und dann war natürlich das Spiel gegen Silkeborg jetzt unter dem neuen Trainer Gudmundur Gudmundsson, und da hat man halt auch gemerkt oder so, da ist jetzt wieder so ein bisschen mehr Leidenschaft zu sehen, und vor allem war natürlich auch mehr Mut da. Das war ja auch etwas, was jetzt unter Heiko Grimm so ein bisschen verloren gegangen ist, so das Vertrauen in die eigene Stärke, und jetzt wurde wieder geguckt, dass der Tempo-Gegenstoß, ich weiß gar nicht, allein in der ersten Halbzeit hat die MT am Samstag 4 oder 5 Tore nur aus dem Tempo-Gegenstoß gemacht, und das hat man halt jetzt Ewigkeiten vermisst, und so ist das Spiel halt auch angelegt, und von daher hat Gudmundsson es erstmal geschafft, dass diese Qualität, die jetzt in dem Gegenstoß steckt, die hat er schon mal geweckt. In der Abwehr gab es allerdings noch einige Probleme, das kann man jetzt nicht bestreiten.
Gudmundsson, das habe ich eben gesagt, ist ein anerkannter Trainer. Ist das genau die Art Trainer, den die MT braucht?
Ja, ich denke auch, dass das genau die Lösung ist, die sie jetzt präsentieren mussten, weil sie brauchen einen Trainer mit Erfahrung, der jetzt in dieser Phase noch mal was bewirken kann jetzt. Weil die MT hat immer noch große Ziele. Wenn man jetzt sieht, wie spannend es an der Spitze ist in der Bundesliga, hat die MT immer noch die Möglichkeit, Dritter, Vierter zu werden, wenn sie jetzt sich ein bisschen berappelt und ja da die nötigen Punkte holt. Und DAB-Pokal haben sie sowieso noch eine sehr gute Chance. Europapokal gibt es jetzt viele Rechenspiele. Das wird nicht ganz so einfach sein, da ins Viertelfinale einzuziehen. Aber man merkt schon, dass jetzt da einiges passieren kann.
Jetzt ist es so, die MT und Gudmundsson haben sich zunächst auf eine Zusammenarbeit bis zum Saisonende geeinigt. Ist das deiner Meinung nach der richtige Weg?
Ja, ich finde schon, weil Gudmundsson hat ja eben auch noch eine Aufgabe als isländischer Nationaltrainer. Und da muss man eigentlich in Ruhe irgendwann mal darüber reden, wie das mittelfristig aussehen kann. Also ich finde, das ist erstmal eine gute Lösung bis zum Saisonende. Und wenn man jetzt merkt, so nach ein paar Wochen zwischen Mannschaft und ihm, das klappt ganz gut. Man muss ja auch mal sehen, dass diese Mannschaft, wie das MT-Team zusammengestellt ist, es ist auch nicht so einfach für jeden Trainer, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Es sind jetzt viele Stars da teilweise dabei. Und ja, da braucht man natürlich auch einen Trainer, der jetzt so ein Gespür dafür hat, wie man diese Mannschaft weiterentwickelt. Da sind große Talente dabei. Und ja, da muss man halt gucken, dass es einen Trainer gibt, der diese Spieler weiterentwickelt. Und Gudmundsson bringt jetzt alles mit, um diese Mannschaft zu entwickeln. Aber man muss halt erst mal abwarten, wie es jetzt in den nächsten Wochen aussieht. Nach einem Spiel kann man da noch nicht viel sagen.
Das nächste Spiel in der Liga, auswärts bei der SG Flensburg-Handewitt. Und die hat ein bisschen was zu beweisen nach der Niederlage bei Frisch auf Göppingen. Danach sieht es allerdings ganz gut aus. Man spielt zu Hause gegen Wetzlar in Göppingen. Aber ich habe es gerade gesagt, die haben den Meister gerade erst geschlagen. Und danach ein Heimspiel gegen Nordhorn und ein weiteres gegen GWD Minden. Also zumindest diese Heimspiele muss die MT auf jeden Fall gewinnen. Und die Rechenspiele im EHF Cup hast du angesprochen. Aber sollte die MT beide Spiele gewinnen, es geht noch auswärts zu Gwardia Opole und zu Hause am letzten Spieltag dann gegen Benfica, ist davon auszugehen, dass sie zumindest Zweiter werden in ihrer Gruppe. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Björn?
Nein, das ist alles so, wie man das jetzt aktuell bei der MT sehen kann, finde ich.
Sehr gut. Und dann sprechen wir doch gleich am besten mal mit dem Geschäftsführer darüber, was er so zu der ganzen Situation zu sagen hat. Herzlichen Dank an dich, Björn. Kurze Pause und dann begrüße ich Axel Gerken. Weiter geht's in der nächsten XXL-Folge von Kreisab, wenn XXL überhaupt ausreicht, mit Axel Gerken. Axel, willkommen in der Sendung.
Hallo Sascha.
Vorab, wie groß waren denn die Steine, die dir nach den letzten beiden Spielen und den letzten beiden Siegen vor allem vom Herzen gefallen sind, sowohl in der Bundesliga als auch im EHF Cup?
Naja, also zumindest haben wir uns auf jeden Fall gefreut und vor allen Dingen über die Art und Weise, wie die Mannschaft sich auch präsentiert hat. Und ist, glaube ich, auch ganz normal, wenn man vorher dreimal nicht gewonnen hat oder sogar viermal nicht gewonnen hat, wenn man das Unentschieden von Ludwigshafen noch mit einbezieht, ist natürlich schon eine große Freude und sicher auch Erleichterung da, wenn man dann wieder erfolgreich sein kann.
Wenn jetzt ein Trainer entlassen wird, dann sprechen vor allem die Medien oft davon, dass das absehbar war. Jetzt gab es in eurem Fall sogar ein Ultimatum. Wie kam es denn überhaupt dazu? Vielleicht kannst du das aus Vereinssicht auch nochmal schildern.
Ja, tatsächlich hat das für relativ viel Aufsehen gesorgt, weil das auch in der Tat ungewöhnlich ist. Aber wir haben uns einfach nach dem Spiel in Silkeborg gemeinsam zusammengesetzt und auch gemeinsam mit Heiko Grimm und waren eben der Ansicht, dass wir nach außen hin auch mal kommunizieren müssen, weil wir bisher eben gar nichts zu dieser Situation gesagt haben, weil wir immer mal den einen oder anderen Ausreißer gehabt haben und weil wir natürlich insgesamt auch mit dem Ergebnis nicht vollends zufrieden waren. Und diese Möglichkeit erschien uns in Abstimmung die beste zu sein, auch wenn das den Druck natürlich noch mal erhöhen würde. Das war uns in gewisser Weise auch klar, auf Heiko als Trainer, aber eben auch auf die Mannschaft. Und damit wollten wir auch eine Reaktion erzeugen. Das ist uns sicher in vielfältiger Weise gelungen, einerseits für die Öffentlichkeit, aber andererseits eben auch für die Mannschaft, die sich dann in Ludwigshafen sicher schon sehr kämpferisch präsentiert hat, aber eben spielerisch nicht besonders gut. Und wir haben dann eben an diesem Montag nach dem Ludwigshafen-Spiel nochmal die Dinge Revue passieren lassen. Und da muss man noch vielleicht einschieben, dass wir nicht von vornherein gesagt haben, dass wir unbedingt zwanghaft 3 Spiele abwarten wollten, sondern eben nach jedem Spiel auch für uns die Situation bewerten wollen. Das haben wir nach dem Ludwigshafen-Spiel gemacht und sind dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen, Heiko freizustellen.
Vergangene Woche hat hier der Kollege Tamu Schwarz von den Kieler Nachrichten gefragt, was hätte denn passieren müssen, damit Heiko Grimm weiter Trainer der MT Melsungen bleibt? Ein Sieg mit 5 Toren bei den Eulen oder ein Sieg mit 10 Toren? Vielleicht kannst du mir diese Frage ja beantworten.
Ja, das hängt nicht so sehr an einer Tordifferenz oder einem Ergebnis generell, wobei letztendlich Erfolge natürlich immer das Wichtigste sind. Aber es ging schon auch um die Art und Weise und den Eindruck, den wir gewinnen, wie Mannschaft und Trainer sich weiterhin zusammen verhalten. Und da waren wir dann zum Schluss eben nicht mehr der Meinung, dass das noch unglaublich lange gut gehen kann und haben es deswegen auch beendet.
Hattest du schon länger das Gefühl, dass du irgendwann einen Schlussstrich ziehen musst?
Naja gut, jetzt aktuell war es eben so, dass wir dreimal eigentlich nach einem super Auftakt in der zweiten Saisonhälfte mit einem Sieg bei den Rhein-Neckar-Löwen sehr, sehr gut gestartet sind und wir natürlich schon die Hoffnung haben, dass sich die Dinge sich jetzt stabilisiert haben. Die Hoffnung hatte sich daraus genährt, dass wir auch zum Ende des letzten Jahres, nachdem wir in Stuttgart nochmal eine Krisensituation hatten und ein sehr schlechtes Spiel gemacht hatten danach, aber wir der Ansicht waren, dass sich alle nochmal nach vielen Gesprächen auch wieder zusammengerauft hatten. Und dann haben wir zwar beim SCM nochmal verloren mit einem Tor, aber aus meiner Sicht da auch einen Schritt nach vorne gemacht, haben dann zu Hause gegen Barling sehr gut gespielt, in Erlangen gewonnen und dann gab es die Pause und dann einen sehr guten Wiederbeginn mit dem Sieg bei den Rhein-Neckar-Löwen hatten. Da hatte ich an sich die Hoffnung, dass wir uns einigermaßen stabilisiert hatten. Das wurde dann aber mit dem dann sofort wieder folgenden Heimspiel gegen Stuttgart relativiert, um das mal vielleicht freundlich zu sagen. Und da bekam ich dann schon langsam eine Idee davon, dass es vielleicht irgendwann schwierig werden könnte, aber ohne eine Entscheidung zu treffen. Aber wir sind sehr eng beieinander und kommunizieren auch offen über solche Dinge. Und so kam es dann eben auch zu diesem ja groß bezeichneten Ultimatum. Und am Ende war eben klar, dass wir den Weg nicht weitergehen können.
Jetzt rückblickend auch auf die Entlassung damals von Michael Roth und die Installierung von Heiko Grimm als dessen Nachfolger geschaut. Welchen Fehler hast du gemacht? Welchen Fehler habt ihr als Verein vielleicht gemacht? Kam das für Heiko mit einer Mannschaft voller Nationalspieler eventuell einfach zu schnell? Kann man das im Nachhinein so sagen?
Ja, das ist vielleicht in der Rückschau so und insofern müssen wir uns sicher und ich mir im Besonderen auch die Fahne schreiben, das vielleicht falsch eingeschätzt zu haben, aber zu der Zeit waren wir eben schon der Überzeugung, dass er genau der Richtige sein könnte und das hat sich aber dann am Ende, ich will nicht sagen als Fehler erwiesen, aber es war eben eine Fehleinschätzung möglicherweise und tatsächlich ist es vielleicht so, dass die Aufgabe zu groß war, vielleicht auch 3 Wettbewerbe zu haben, so gern wir das wollten, für ihn vielleicht ein Stück weit zu ambitioniert in dem Moment. Was aber ausdrücklich auch nicht heißt, dass er ein schlechter Trainer ist, das möchte ich betonen. Und er auch viele Sachen sehr, sehr gut gemacht hat, inhaltlich sehr gut gearbeitet hat und sicher seinen Weg da auch weitergehen wird, da bin ich mir ganz sicher. Und insofern muss man da an der Stelle auch mal Danke sagen. Ja, immerhin sind wir im Final Four. Wir können nach wie vor noch im EHF Cup eine Rolle spielen, auch wenn wir das vielleicht nicht mehr uneingeschränkt selbst in der Hand haben. Und die Bundesliga ist so verrückt, da muss man einfach mal sehen, was da noch möglich sein kann. Aber generell ist auch nicht alles total schlecht zu bewerten.
Gudmundur Gudmundsson ist jetzt zunächst mal bis zum Ende der Saison ja euer Trainer. Es gab bestimmt auch Alternativen. Warum war er die Beste?
Ja, ich glaube, Gudmundur Gudmundsson ist ein sehr erfahrener und erfolgreicher Trainer. Tatsächlich spielt sogar auch die aktuelle Doppelfunktion vielleicht eine Rolle, die für uns wichtig ist. weil er gewohnt ist, innerhalb kurzer Zeit mit Mannschaften viele Dinge umzusetzen. Das ist bei den Nationalmannschaften in der Regel auch immer so. Das heißt, entweder die Lehrgänge oder auch bei großen Turnieren hat man sehr wenig Zeit. Und das ist bei uns jetzt im Moment auch der Fall. Das heißt, innerhalb der Trainingseinheiten, die zur Verfügung stehen, eben das ein oder andere zu verändern, ohne dabei das ganze Team zu überfordern. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt auch dabei war. Und ansonsten steht seine Reputation natürlich außer Frage. Und dazu kommt, dass er eben selber Interesse an dieser Aufgabe sehr schnell hatte und dazu verfügbar war und auch keinen für den Moment langfristigen Vertrag gefordert hat, muss man auch ehrlicherweise sagen, sondern einfach die Aufgabe so angenommen hat. Und ja, insofern sind wir froh, dass wir ihn sehr schnell überzeugen konnten.
Wo muss er denn taktisch ansetzen? Was erhoffst du ja da von ihm?
Naja, das hat man jetzt auch im EHF Cup gesehen. Nach vorne, glaube ich, haben wir schon eine sehr gute Leistung gebracht mit 35 Toren und haben da vielleicht auch noch die ein oder andere Chance liegen lassen. Aber wir haben eben auch 32 Tore bekommen und das ist wahrscheinlich der aktuelle Ansatzpunkt, die Abwehr zu stabilisieren und zu verbessern, weniger Gegentore zu bekommen, um dann die Möglichkeit zu haben, die Spiele zu gewinnen oder gute Ergebnisse zu erzielen. Glaube ich, dass das der wichtigste Ansatzpunkt im Moment ist.
Für mich ja eine sehr erstaunliche Entwicklung, weil ich immer gedacht hatte, die Defensive ist nicht das Problem der MT Melsung.
Sollte sie auch nicht sein, ehrlicherweise, aber zur Wahrheit gehört auch eben, dass wir in den vergangenen Wochen schon mit Felix Danner einen Ausfall hatten und Finn Lemke nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stand aufgrund grippaler Infekte. Und das macht einer Mannschaft natürlich wie unserer schon Probleme und das zu kompensieren ist nicht einfach. Aber ich glaube, es gibt nach wie vor noch ein paar Ideen und Gutmi hat bestimmt ein paar davon, um das zu stabilisieren.
Woran werdet ihr denn eigentlich festmachen, ob er über den Sommer hinaus euer Trainer sein wird? Spielen da jetzt nur sportliche Gründe eine Rolle? Er ist ja auch noch Trainer der isländischen Nationalmannschaft, das hast du gerade schon angesprochen. Du hast betont, die Doppelfunktion ist aktuell sehr gut, aber kommt das generell für euch auch in Frage?
Naja, zumindest schließen wir es im Moment nicht aus. Ne? Also wir werden, jetzt ist er ja gerade, ich glaube, drei, vier Tage da. Da wäre es sicherlich zu früh, jetzt schon darüber zu sprechen, inwieweit das weitergehen kann. Wir werden einfach gucken, wie er sich integriert. Die ersten Tage macht er das sehr gut und, glaube ich, ist er sehr akribisch in seiner Arbeit. Deswegen ist da gar nichts ausgeschlossen, aber auch noch nicht entschieden.
Was muss denn eigentlich passieren, damit du jetzt noch zufrieden aus der Saison rausgehst? Oder ist das gar nicht mehr möglich, weil so ein Trainerwechsel dann generell einen schwarzen Fleck auf einer weißen Weste hinterlässt?
Weiße Weste ist schön gesagt. Doch, also ich glaube, wir haben in dieser Saison noch viel zu gewinnen, um ehrlich zu sein. Wir stehen, hatte ich vorhin schon mal gesagt, im Final Four des DAB-Pokal, haben sicher, glaube ich, nach wie vor noch eine ganz gute Möglichkeit, auch im EHF-Pokal weiterzukommen. Deswegen ist eben nicht alles total schlecht und kann sich noch absolut zum Guten wenden. Schade wäre natürlich tatsächlich, wenn wir jetzt keines der Ziele erreichen würden am Ende. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Und ich glaube, es gibt jetzt auch wieder viel positiven Drive innerhalb der MT insgesamt, aber auch innerhalb des Bundesliga-Teams, um die Dinge zum Positiven zu wenden.
Das werden wir natürlich weiter bei Kreisab kritisch beobachten. Axel, herzlichen Dank, dass auch du mir zur Verfügung gestanden hast. Das war's, was die MT Melsung angeht in der heutigen Ausgabe, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Kurze Pause, gleich geht's dann weiter. Und an dieser Stelle hätte ich jetzt sehr gerne über die Füchse Berlin gesprochen, am liebsten mit Stefan Kretschmer, aber der hat mir mitgeteilt, dass er sich bis zum Ende der Woche nicht mehr äußern möchte und Bob Hanning werde ich wahrscheinlich morgen treffen im Rahmen des Bundesligaspiels in Düsseldorf zwischen dem Bergischen HC und den Füchsen Berlin und mit ihm möchte ich sowieso noch ein paar andere Themen besprechen. Da wurden ja zuletzt ein paar Turniere nach Deutschland vergeben, das ist natürlich eine ganz fantastische Nachricht, unter anderem, also was heißt unter anderem, die Juniorenweltmeisterschaft 2023, die Weltmeisterschaft der Frauen 2025 gemeinsam dann ausgerichtet mit den Niederlanden und die Weltmeisterschaft der Herren 2027. Das werden dann unter anderem meine Themen sein im Gespräch mit Bob Hanning, dem Geschäftsführer der Füchse Berlin. Und Christoph Dach, mein Experte vom Tagesspiegel aus der Hauptstadt, ist im Urlaub, frecherweise. Deswegen gibt es jetzt keine Analyse, was die Entlassung von Velimir Petkovic angeht. Bei den Berlinern sitzt ja mittlerweile Michael Roth auf der Bank. Das ist eine weitere bemerkenswerte Meldung aus der Handball-Bundesliga der vergangenen Tage. Und das ist nicht die allerletzte. Deswegen gibt es jetzt eine kurze Pause und gleich spreche ich dann mit René Selke vom HC Erlangen. Einen Verein haben wir noch, um den wir uns heute kümmern müssen, denn ein weiterer Club hat seinen Trainer entlassen. Rolf Brack ist nicht mehr der Chefcoach des HC Erlangen und das ging relativ schnell. Jetzt habe ich jemanden in der Leitung, der mir hoffentlich genau erklären kann, warum man sich von ihm getrennt hat. René Selke, der Geschäftsführer. Hallo René.
Hallo, grüße dich.
Ja, warum habt ihr euch bereits nach so kurzer Zeit für eine Trennung von Rolf Brack entschlossen?
Ja, das Thema wirkt natürlich nach außen sicherlich etwas chaotischer, als es intern ist. Natürlich ist die sportliche Situation alles andere als das, was wir uns vorgestellt haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch jede Situation einzeln betrachten und analysieren. Der Wechsel von Adli vor mehreren Wochen hatte ja auch eine ganz andere Hintergrundthematik als jetzt zum Beispiel der mit Rolf Brack. Wir wollten mit Rolf natürlich der Mannschaft einen neuen Impuls geben und wollten auch jemanden haben, der aufgrund seiner Erfahrung möglichst schnell funktioniert, sich möglichst schnell auch mit der Mannschaft zusammen wieder in erfolgreichere Spiele begibt. Das hat so natürlich jetzt mal rein von den Ergebnissen nicht funktioniert, aber dagegen ist uns auch weniger um die Ergebnisse an sich, sondern natürlich auch um die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft. Da kann man jetzt grundsätzlich Rolf überhaupt keinen Vorwurf machen. Er hat sich hier sehr, sehr engagiert eingebracht und wir sind ihm auch sehr, sehr dankbar, dass er diese Aufgabe so schnell angenommen hat, um uns da zu helfen. Aber wir haben bei einer gemeinsamen Analyse einfach festgestellt, dass das zusammen einfach nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da geht es auch gar nicht darum, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen oder irgendwelche Schuld irgendwo zuzuweisen, sondern manchmal passen einfach Dinge nicht zusammen. Und wenn man dann merkt, dass man eine Situation hat, die man eigentlich so die nächsten Wochen auch nicht lassen kann, weil wir befinden uns nun mal jetzt durch die letzten Spiele mitten im Abstiegskampf und da müssen wir jetzt einfach auch die Kräfte bündeln und das Beste für den Verein finden und vor allem auch, was der Mannschaft jetzt einfach auch hilft, damit sie sich da gemeinsam auch wieder rauskämpfen kann. Und das war der Hintergrund, weswegen wir dann entschieden haben, dass es natürlich jetzt nach außen keine schöne Darstellung ist, so schnell den Trainer wieder zu wechseln. Aber wir haben gesagt, das ist das Beste nach der ganzen Thematik und Analyse für den Verein, für die Mannschaft an sich. Klar ist aber auch, dass es natürlich auch jetzt keine Ausreden mehr gibt, keine Alibis mehr gibt, sondern jetzt geht es einfach nur darum, dass wir gemeinsam den Karren da wieder rausziehen, wo wir uns ihn jetzt selber reingebracht haben. Und deswegen haben wir da gesagt, wir gehen diesen Schritt, der mit Sicherheit nicht sehr populär ist und auch für einiges an Kritik gesorgt hat, zu Recht. Aber wie gesagt, wir ordnen das definitiv dem großen Ziel, die Klasse zu halten und natürlich sportlich wieder erfolgreich zu sein, ganz klar unter und nehmen das auch bewusst in Kauf, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass wir jetzt mit der Konstellation die optimale Zusammenstellung haben, um wieder erfolgreicher zu sein.
Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Das ist also keine Kurzschlussreaktion eurerseits, weil das könnte man aus der Ferne betrachtet vielleicht so interpretieren. Richtig. Habt ihr ein bisschen falsch eingeschätzt, was Rolf Brack als Trainer mitbringt?
Ja, mit Sicherheit muss man auch da die Schuld ganz klar auch bei uns sehen. Deswegen sage ich, man darf definitiv sie nicht bei Rolf sehen, sondern das haben wir wahrscheinlich einfach falsch eingeschätzt oder beziehungsweise haben gehofft, dass die Sache besser funktioniert, als wir es gedacht haben. Und nochmal, da kann man, wie gesagt, keinem so wirklich den Vorwurf machen, weil beide, also sowohl die Mannschaft als auch Rolf, haben das Optimale versucht rauszuholen aus der Situation. Es hat aber einfach nicht funktioniert und manchmal, deswegen hatte ich so versucht zu formulieren, passen Dinge einfach nicht zusammen. Unabhängig davon, wie es auf der menschlichen Ebene läuft, weil jeder hat ihn hier gemocht und nach wie vor auch, wie gesagt, hat sich sehr engagiert hier eingebracht. Es hat aber, wie gesagt, einfach in der ganzen Trainingszusammenarbeit und auch in der Spielthematik dann nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und gehofft haben. Und wenn man dann einen Fehler dieser Thematik sucht, dann muss man den ganz klar bei uns suchen. Und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, dass wir das dann einfach auch gemeinsam analysieren müssen und diesen, wenn wir es Fehler nennen, dann einfach auch korrigieren müssen und alles Weitere dann auch zu unseren Lasten natürlich geht.
Wenn man Rolf Brack kennt, dann weiß man, er ist jemand, der an sehr vielen Schrauben versucht zu drehen, um dann seine Art von Handball irgendwie zu installieren. Das war vielleicht auch ein Problem in der Kürze der Zeit, weil ihr seid jetzt auch auf Ergebnisse angewiesen.
Richtig, ich glaube, das ist eigentlich auch das Hauptproblem dabei gewesen. Ich glaube, wenn wir eine Vorbereitungszeit mit Rolf gemeinsam gehabt hätten, also sei es wirklich auch nur eine Wintervorbereitungszeit von ein paar Wochen, hätte das durchaus besser funktionieren können, weil Trainer und Mannschaft doch erstmal auch zusammenwachsen müssen. Jeder hat so seine Eigenheiten, die hat Rolf, die hat aber auch jeder andere Trainer und die muss die Mannschaft sozusagen auch erstmal kennenlernen, diese akzeptieren, mit denen zusammenarbeiten. Genauso umgekehrt muss Rolf die Mannschaft und die Eigenheiten der einzelnen Spieler kennenlernen. Und dafür hätte man sicherlich mehr Zeit gebraucht. Wir haben gehofft, dass das schneller funktioniert, haben jetzt aber einfach auch gesehen, dass das mit Sicherheit noch weitere Wochen benötigt hätte, bis das einigermaßen geklappt hätte. Und diese Zeit haben wir einfach nicht. Wir müssen jetzt schnell gucken, wie wir in den nächsten Spielen so erfolgreich wie möglich die Punkte natürlich holen, damit wir uns da schnell wieder von unten rausarbeiten können.
Ich möchte noch mal ein bisschen zurückblicken. Inwiefern war es eventuell falsch, mit Adalstein Elofsson überhaupt noch in die Rückrunde zu gehen?
Ja, also das war ja, wie gesagt, eine vollkommen andere Thematik, wenn man sich jetzt mal die Ergebnisse im Dezember angesehen hat. Wir haben ja im November die Bekanntgabe vollzogen, dass Adli nicht mehr weiter, also nach dem Sommer, unser Trainer sein wird, sondern wir mit Michael Haas zusammenarbeiten werden auf dieser Position. Und man natürlich dann schon dieses Risiko gesehen hat, dass eventuell sich das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft so weit, sage ich mal, negativ verändert, dass es sich dann auf den sportlichen Erfolg niederschlägt. Das hat es aber unmittelbar nicht getan. Also wir haben ja im Dezember das erste Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt Minden auswärts gewonnen. Wir haben zu Hause Leipzig geschlagen, wir haben Berlin zu Hause geschlagen. Also wir haben jetzt auch keine schlechten Spiele gemacht. Natürlich waren ein paar Ergebnisse auch dabei, die wir gerne anders gehabt hätten. Aber insgesamt war das ein ordentlicher Dezember, den wir dann gespielt haben, woraus wir jetzt keine Veranlassung hatten, daran etwas zu ändern. Unser Wunsch war es eigentlich ja auch, mit Adli bis zum Ende der Saison weiterzumachen. Aber klar hängt das natürlich auch so ein Stück weit von den sportlichen Ergebnissen ab. Aber die waren ja, wie gesagt, unmittelbar nach der Bekanntgabe auch eigentlich sehr, sehr solide und sehr gut. Und deswegen haben wir da jetzt keine Veranlassung gesehen, das unmittelbar zu ändern oder ändern zu müssen. Und diese Veränderung zwischen dem Verhältnis zwischen Adli und der Mannschaft kam ja erst, ich sage jetzt mal, im Zuge der Wintervorbereitung so richtig auf und hat sich dann immer weiter dann bis zum Spiel gegen Leipzig auswärts niedergeschlagen, wodurch wir in eine Situation geraten sind, die wir auch so nicht lassen konnten und dann eine Veränderung herbeigeführt haben. Deswegen diese beiden Fälle, Adli und Rolf, muss man separat betrachten und separat auch bewerten.
Habt ihr eventuell auch falsch eingeschätzt, wie schwer es teilweise ist, sich in der Bundesliga vor allem auf konstantem Niveau zurechtzufinden? Schime Ivic und Quantaminell sind Neuzugänge auf Schlüsselpositionen, die ihre Qualität, die sie bestimmt auch haben, bisher nicht oft genug auf die Platte bringen konnten.
Ja, also wenn man jetzt so ein bisschen in die Analyse geht, was sind die Gründe dafür, dass wir dieses Jahr nicht diese Konstanz abrufen können, wie wir es vielleicht im letzten Jahr oder auch in den letzten Jahren teilweise abgerufen haben, hat mit Sicherheit mehrere Faktoren. Die Neuzugänge muss man im Grunde genommen alle einzeln durchgehen. Man kann jetzt nicht sagen, dass da keiner von denen funktioniert hat. Ganz im Gegenteil. Ich finde, sie haben eine große sportliche Qualität mit in die Mannschaft gebracht. Aber klar, auch, was ist angesprochen, Minell und Ivic sind im Grunde genommen, so wie jeder Neuzugang, der neu in die Bundesliga kommt, muss sich erstmal auch an die stärkste Liga der Welt gewöhnen, ohne Zweifel. Wobei auch Schiemel auch schon sehr, sehr gute Spiele für uns gemacht hat, wurde ja mehrfach auch schon in die Mannschaft der Woche gewählt. Also, dass er sportliche Qualitäten hat, das bestreitet, glaube ich, niemand. Ich glaube, ein größeres Problem ist einfach, dass wir auch nicht die Konstanz auf einigen Positionen auch haben, die wir in den letzten Jahren haben. Also da geht es auch gar nicht mal so um die Neuzugänge, sondern dass wir es nicht in dieser Saison so hinbekommen, den Deckungsverband auf dem Niveau zu spielen und zu verteidigen, wie es in den letzten Jahren war. Und das wirkt sich natürlich dann noch auf das Torhüterspiel aus. Haben wir auch nicht die Konstanz wie in den letzten Jahren. Und ja, jeder weiß, wie wichtig die Abwehr nun mal ist im Handball. Und das ist einer, glaube ich, auch der Hauptgründe, warum wir dort uns immer wieder auch in Spielphasen in Schwierigkeiten bringen, weil wir es da einfach nicht schaffen, die Abwehrarbeit zu leisten, die wir normalerweise in den letzten Jahren auch immer hatten, was immer auch unser Prunkstück ist. Und dadurch kommst du natürlich automatisch weniger in die Gegenstoßsituation, weniger in die einfachen Tore, musst dir viel mehr immer hart erarbeiten. Und dann reichen natürlich ein, zwei schlechte Phasen von Rückraumspielern, um sozusagen das dann auch nicht kompensieren zu können. Und dann muss man einfach auch sagen, die Liga wird immer enger, sie wächst immer mehr zusammen. Die Spiele werden alle immer knapper. Es gibt nicht mehr so die klaren Entscheidungen, dass du bei Mannschaften auch mit 80% erfolgreich sein kannst, sondern das muss alles richtig gut funktionieren. Und das sieht man ja auch bei anderen Vereinen oder anderen Mannschaften, dass dort es nicht so konstant läuft wie in den letzten Jahren. Und bei uns hat das jetzt halt leider dazu geführt, ja, dass wir jetzt auch gerade in Anbetracht der letzten Spiele uns da in die untere Region bewegt haben, wo wir, glaube ich, uns auch wieder hinaus bewegen können, wenn wir auf diese Tugenden, die ich jetzt gerade angesprochen habe, wieder zurückgreifen können. Natürlich gehört auch ein leidenschaftlicher Kampf mit dazu. Das war auch teilweise ein Thema. Aber ich sage, die Mannschaft ist absolut intakt. Der Charakter ist absolut in Ordnung. Und man sieht es ja auch in der Trainingsarbeit, als aber auch, wenn man die Spieler einzeln kennt, jeder von denen möchte unbedingt sich verbessern, möchte unbedingt jetzt auch wieder die Spiele erfolgreicher gestalten. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wenn wir die PS auf die Straße bringen, dann werden wir uns da unten noch wieder rausbewegen können. Und die nächsten Wochen werden zeigen, ob wir das schaffen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich.
Zwei Fragen habe ich noch. Eine bezieht sich zunächst mal auf das Trio, was demnächst jetzt an der Seitenlinie stehen wird. Michael Haas übernimmt dann ab Sommer komplett. Was erhofft ihr euch denn von der Kombination Michael Haas, Kevin Schmidt und Tom Hankel in der aktuellen Situation?
Ja, natürlich, dass wir dort jetzt auch wieder ein bisschen, das klingt jetzt aufgrund der Wirkung nach außen etwas merkwürdig, aber dass wir da auch natürlich wieder etwas Ruhe reinbringen, weil es ja jetzt keine weitere externe Lösung ist. Also, dass wieder jemand eine neue Spielphilosophie, eine neue Art und Weise in den Verein und in die Mannschaft reinbringen, sondern dass die Lösung jetzt ja quasi von innen herauskommt. Weil ich glaube, wenn wir jetzt doch wieder auf eine externe Lösung gesetzt hätten, dann hätten wir die gleichen Probleme wie zuvor. Wir hätten nicht gewusst, ob das sofort funktioniert oder ob sozusagen die Eingewöhnungsphase nicht bis zum Saisonende benötigt und wir dann keine Früchte mehr daraus tragen können. Sondern Michael und Kevin und natürlich auch Tom wissen genau, wo die Problemstellen in der Mannschaft sind. Sie sind mit Sicherheit auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich, wissen aber genau auch, wie sie die angehen müssen. Und wir hoffen natürlich, dass sie da schnellstmöglich die richtigen Schlüssel draus ziehen können. In den vielen Gesprächen, die wir mit ihnen geführt haben, sind wir aber da sehr, sehr zuversichtlich. Wie gesagt, einfach weil sie, glaube ich, der Mannschaft jetzt auch wieder die Ruhe und die Struktur geben können, die sie braucht und natürlich auch die entsprechende Einstellung auf die nächsten Wochen, weil jetzt sitzen alle gemeinsam in einem Boot. Man kann nicht sagen, der oder der hat jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Schuld oder sonstiges, sondern jetzt liegt's an uns. Jetzt liegt's an der Mannschaft, sich da jetzt wieder rauszubekämpfen.
Wo du gerade das Thema Ruhe schon angesprochen hast, wie unruhig bist du eigentlich, wenn du siehst, dass zwei der nächsten drei Spiele von euch in Magdeburg und in Mannheim stattfinden und der Druck beim Heimspiel gegen den Bergischen HC enorm hoch sein wird?
Ja, ich sag mal so, der Druck gegen die Eulen, aber natürlich auch schon zuvor gegen Balingen, war auch schon sehr groß. Also mit Druck muss man im Sport nun mal einfach umgehen. Das gehört einfach mit dazu. Natürlich gibt es Spiele, wo der Druck noch ein Stück höher ist. Aber insgesamt, wir haben jetzt keine völlig unerfahrene Mannschaft. Viele Spieler haben schon viele Spiele dieser Situation oder dieser Art und Weise schon erlebt. Und eigentlich war es auch immer unsere ganz große Stärke, in diesen Spielen zu performen. Also ich muss wirklich sagen, das Eulenspiel jetzt vom letzten Donnerstag war das erste in den Jahren, die ich jetzt hier beim HC Erlangen kenne, wo wir es nicht geschafft haben, in so einem wichtigen Spiel die nötige Aggressivität und Leidenschaft auf die Platte zu bringen und dann auch die Punkte zu holen. Und ich würde das jetzt mal wirklich als einmalige Ausnahme nehmen, weil ansonsten, deswegen hatte ich schon gesagt, Charakter und Einstellung der Mannschaft ist absolut in Ordnung. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir das gegen den BRC, aber auch, ich will jetzt auch die anderen Spiele nicht abschenken. Also wenn man sieht, was in der Liga alles möglich ist, und dann muss man ja nur auf den letzten Donnerstag mit Nordhorn in Berlin gucken, dann glaube ich, hat man überall eine Chance. Und warum sollen wir nicht auch in Magdeburg eine Chance haben? Deswegen, also wir fahren da zu jedem dieser Spiele hin, um natürlich die zwei Punkte mitzunehmen. Und da können wir morgen natürlich auch gleich mit anfangen.
Das wird enorm spannend sein. Die ganze Woche im Handball wird spannend sein. Die ganzen letzten zwei Wochen waren im Handball wirklich spektakulär. René, herzlichen Dank, dass auch du mir zur Verfügung gestanden hast. Jetzt haben wir alle Mannschaften durch, alle Trainerwechsel haben wir besprochen. Aber diese Sendung ist natürlich nicht komplett ohne das Interview der Woche. Und das hören wir jetzt gleich nach einer kurzen Pause.
Das Interview der Woche wird präsentiert von Christian Marin, Unfallversicherungsspezialist bei ERGO. Ein Muss für jeden Handballer.
Wir kommen zum Interview der Woche und ihr hört es, ihr habt es die ganze Sendung über schon gehört. Ich höre mich ein klein wenig anders an. Das liegt daran, dass ich ein wenig neue Technik gekauft habe, aber ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne, denn das macht es möglich, dass ich beispielsweise über WhatsApp Audio jetzt mit meinem Gast im Interview der Woche sprechen kann. Er ist Schwede, lebt in Norwegen und trainiert die USA und heißt Robert Hedin. Hallo Robert.
Hallo, hallo.
Bevor wir richtig loslegen, wo genau in Norwegen bist du eigentlich gerade?
Ich bin gerade in Oslo, da wo ich wohne, seit einiger Jahre jetzt.
Ja. Ah, gut. Also Oslo, das wird ja dann doch der ein oder andere schon mal gehört haben. Was ist denn dort deine Aufgabe in Bezug auf Handball?
Ich war gerade ein Spiel angucken, aber ich trainiere jetzt eine Erste-Liga-Mannschaft hier in Norwegen und werde das auch nächstes Jahr machen. Und dazu dann habe ich die Nationalmannschaft von USA.
Das sind also deine zwei Aufgaben. Ist das eine Mannschaft, die im Mittelfeld der Tabelle unterwegs ist? Eine Mannschaft mit jungen Spielern oder eine Mannschaft, die vielleicht irgendwann mal international spielen kann? Was ist das überhaupt für ein Verein, den du trainierst?
Wir sind letztes Jahr aufgestiegen mit einer ganz jungen Mannschaft. Wir sind im Durchschnittsalter von 21 Jahre und es wird eine kurze Zeit in der höchsten Liga her, weil wir werden absteigen nächstes Jahr und dann wieder nochmal versuchen aufzusteigen. Ne? Aber sehr schmale Natal und ja, sehr, sehr junge Leute.
Das ist ja sowieso sehr erstaunlich. Der norwegische Handball, der setzt nicht nur auf die Jugend, sondern hat auch sehr, sehr viele Talente. Wie ist das eigentlich zu erklären, dass auf einmal so eine Generation da ist mit so vielen guten Spielern? Du hast ja viele dieser Spieler auch trainiert als Trainer der norwegischen Nationalmannschaft.
Ja, wir sind relativ früh angefangen, wo ich angefangen habe als Nationaltrainer. Und dann haben wir mit den Jugend hier gearbeitet, haben extra Lehrgänge gemacht und dann, ich glaube es war 2011 oder 12, haben wir einfach 34 Spieler ausgesucht, die wir sozusagen Manndeckung beigemacht haben. Die haben alles gekriegt, die haben extra Training machen können, physische Leute, die aufgepasst haben, Sportcoachen oder Mentaltrainer, ja, alles, das war tipptopp, was die da gehabt haben. Und von diesen 34 sind dann, ja, die sind alle, die jetzt da waren, die waren dabei. Ja. Das hat gut funktioniert. Und jetzt macht man einfach seine Arbeit weiter und es kommt jetzt einige Talente auch.
Da gibt es sehr, sehr viele Talente. Also Sander Sargosen ist natürlich der größte Name. Ich bin ein großer Fan von Magnus Röd. Ich finde, er ist ein fantastischer Spieler für mich. Einer der Top 3 auf der halbrechten Position weltweit. Habt ihr das eigentlich ein bisschen abgeguckt bei eurer Frauennationalmannschaft? Haben die auch immer schon so gearbeitet? Oder war das eine neue Idee für den Männerbereich?
Nein, das war viele von den Frauen auch genommen. Ne? Einfach diese Struktur und ja, viele Spezialisten reingeholt, die ihre Aufgaben konnte und auch ein paar Sachen dazu, aber das ist schon ein gutes Konzept und die Frauen hat es sehr, sehr lange gut gemacht. Ne?
Jetzt wissen wir ja, in Norwegen ist ein bisschen Geld da, aber das kostet ja auch ein bisschen was. Wer bezahlt das alles?
Ja, das war vom Verband. Also wir haben, das muss ich sagen, das ist unglaublich viel Hilfe gehabt vom Verband und die haben alles unterstützt und die haben auch viel Geld im Verband. Ne? Die konnten dann alles das leisten. Ne?
Also im deutschen Verband vielleicht einfach mal ein bisschen zuhören, ein bisschen Geld ist da ja auch vorhanden, aber ihr habt natürlich einen Vorteil, Norwegen ist nicht ganz so groß wie Deutschland und die Distanzen, da haben wir schon häufig hier drüber gesprochen, sind ein großes Problem, wenn es darum geht, den Nachwuchs zu fördern. Bist du ein bisschen traurig eigentlich, dass du dann nicht mehr die Nationalmannschaft trainierst?
Ach ja, aber ich wäre gerne dabei, es ist ein wahnsinniges Ergebnis, was die jetzt machen, aber ich habe das 6 sehr schöne Jahre da gehabt und schön zu sehen, dass die jetzt Erfolge haben.
Spielen eigentlich jetzt mehr Kinder dann auch Handball oder ist das einfach nur diese Fokussierung auf eine kleine Gruppe von 30, 40 Spielern, die diesen Unterschied ausmacht?
Naja, also ich glaube, diese 30, 40 war schon wichtig, dass wir die ausgesucht haben und da extra, weil zu der Zeit hat ja Norwegen nur 2, 3 oder vielleicht 4 Spieler im Ausland gehabt und war relativ schwach. Ne? Und das hat viel geholfen und jetzt, du siehst, man hat fast 20, 25 Spieler im Ausland in gute Ligen und nicht nur im Ausland sind, sondern auch in den besten Ligen sind. Und das ist schon mal wichtig. Aber gleichzeitig diese 34 hat man natürlich dann 4, 5 Plätze in Norwegen, wo man dann extra vormittags trainiert haben, weil die Vereine, muss man auch sagen, die haben nicht diese Voraussetzungen, so wie in Deutschland, wo es sehr professionell ist, dass man 2-mal am Tag trainieren können. Und es gibt nur einige Mannschaften, die das jetzt schaffen. Ne? Wird aber besser und besser.
Elverum ist ja die einzige norwegische Mannschaft, also Männermannschaft, auch die international ein bisschen Erfolg hat in der Champions League, allerdings mehr oder weniger chancenlos gewesen, vor allem natürlich gegen die großen Mannschaften, auch gegen Flensburg, 2-mal verloren in der Gruppenphase. Du bist aber, das habe ich eben gesagt, nicht nur in Norwegen unterwegs, du bist ja eigentlich Schwede. Warum bist du eigentlich in Norwegen die ganze Zeit? Vielleicht kannst du das auch mal erklären.
Ja, was meine Frau, eine Norwegerin.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Und du bist Nationaltrainer der USA. Wie wird man denn bitte Nationaltrainer der USA?
Nach meinen 6 Jahre in Norwegen sind wir 3 Jahre nach Bregenz gegangen. Und dann haben wir entschieden, dann zurückzugehen, weil meine Frau eine gute Stelle hier hat und muss auch ein bisschen arbeiten. Und dann hat sie das gesehen im Facebook, dass sie einen Trainer gesucht haben. Und sagt, das wäre was für dich. Ich weiß nicht, ob sie gemeint hat, dass ich so viel zu Hause war, wollte mich ein bisschen weghaben, aber ja, dann hat sie mir geholfen, das auf Englisch dann zu schreiben und ja, dann habe ich eine Arbeit bekommen.
Und dann bist du einfach mal rübergeflogen oder wie liefen die Gespräche dann genau ab?
Nein, über Skype alles geklärt und habe zwei Interviews gehabt und dann relativ schnell gegangen.
Wie war das denn das erste Mal, als du da gewesen bist und die Spieler gesehen hast?
Schon ein bisschen anders. Habe erstmal Videos gesehen und so, aber war schon gut. Wir haben dann ein Spiel gegen Kanada gehabt. Das war dann Quali für Pan American Games und das haben wir dann relativ locker geschafft und zu Hause mit 12 gewonnen und auswärts dann unentschieden. Das war schon in Ordnung. Und wir haben auch nicht so wahnsinnig viele Spieler aus der USA. Das sind 4 oder 5, die dabei waren, aber die meisten spielen schon in Europa, in verschiedenen Ligen da.
Wie sieht das eigentlich da aus mit den Trainingsmöglichkeiten? Ist das halbwegs professionell?
Na, das gibt schon Plätze. Da gibt es zum Beispiel San Francisco, New York, Chicago, Ohio, Colleges, wo die Handball spielen, wo es auch Hallen gibt, wo die dann trainieren können. Weil es ist nicht so einfach, eine Halle da zu finden, wo man Handball spielen kann. Aber es gibt ein paar Plätze, wo es aufgebaut ist und da wird gespielt. Und das sind auch viele ehemalige aus Europäer, die auch runtergegangen sind und haben dann Handball mitgenommen und eine Mannschaft gestartet. Und dann spielt man jetzt im Mai wird es Nationals und das ist dann die amerikanische Meisterschaft, wo man dann spielt.
Was hat sich denn dann eigentlich verbessert oder zumindest zum Positiven verändert, seitdem du das Amt als Nationaltrainer übernommen hast?
Ja, wir versuchen jetzt was zu machen in den USA, dass wir dann mit einer Liga anfangen können. Aber das ist sehr schwer, das ist auch sehr groß. Und nicht viele kennen Handball, das ist schon nicht so einfach. Aber was wir gemacht haben, wir haben geschafft, alle diese internationalen Wochen haben wir ein Trainingslager gehabt und dann viele Spieler also gefunden in Europa mit amerikanischem Pass. Und dann auch junge Leute, so wir haben relativ viele haben. Und wir kriegen auch unglaublich viel Hilfe vom AIF, Forum Club Handball und IAF. Und die unterstützen dann uns, helfen uns, Herren Handball zu verbessern oder die Spieler zu verbessern.
Ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, also eine einigermaßen gute Mannschaft auf die Beine zu stellen, indem man Spieler in Europa sucht, weil eben zu wenige Sportler in Amerika überhaupt Handball kennen und natürlich dann auch spielen?
Ja, und es wird auch gehen mit Spielern aus den USA, aber es wird länger dauern. Was wir jetzt machen, ist die schnelle Lösung, eine gute Mannschaft auf die Beine zu stellen und dann wird es dann nachher einkompliziert, also mit Spielern aus den USA auch in der Mannschaft. Wir hatten zum Beispiel immer ein paar, die wir rübernehmen, die ja in College sind oder andere Vereine sind, aber relativ junge Spieler. Und dann haben wir auch diese Forum Club Handball, die helfen uns. Wir kriegen dann Unterstützung, wenn wir einen Spieler mit amerikanischem Passport in den Vereine in Europa platzieren können. Da wird dann geholfen, dass das für den Verein möglich ist. Die kriegen dann finanzielle Unterstützung. Und das ist schon mal wichtig für uns. Wir haben jetzt einige Spieler, die in Vereine mit trainieren und mitspielen. Wir haben einen Amerikaner, der in Ademar León spielt und das letzte Mal hat er Champions League gespielt, 20 Minuten. Das ist schon beeindruckend.
Und das ist natürlich wichtig, wenn eure Mannschaft besser werden soll, denn ihr habt ja das Ziel, irgendwann mal bei einer Weltmeisterschaft nicht jedes Spiel mit 15 oder 20 Toren zu verlieren, sondern ihr wollt da ordentliche Leistungen zeigen.
Ja, und erstmal wollen wir da hinkommen. Jetzt haben wir WM-Quali im Juni in Mexiko. Und da uns schwerste Konkurrent dann wird Kuba sein wahrscheinlich. Und wenn wir das schaffen sollten, dann sind wir in Ägypten dabei, 21.
Deswegen für euch sicherlich ein Vorteil, dass die WM ja dann auch mit mehr Mannschaften ausgetragen wird. Als du noch nicht übrigens Trainer der USA gewesen bist, hättest du auch gesagt, es braucht mehr Mannschaften bei der Weltmeisterschaft, zum Beispiel die USA, weil ich sportlich immer noch ein bisschen skeptisch bin. Also ich bin großer Fan zum Beispiel des US-Sports. Da gibt's ja 4 tolle Sportarten oder große Sportarten in den USA. Football, Basketball, Baseball und Eishockey, die eigentlich alles total dominieren. Ich habe so meine Zweifel, dass der Handball in den USA eine Chance hat. Warum glaubst du, dass das funktionieren kann bei so viel Konkurrenz?
Ja, es ist nicht so einfach. Das wird auch nicht schnell gehen. Das wird schon lange dauern, bevor das überhaupt eine Chance hat. Aber es gibt so unglaublich viele Sportler und gute Sportler. Und schafft man denn in Highschool, die mit Handball bekannt zu machen und was schon heute schon gibt. Es gibt viele Highschools, die 2 Monate im Jahr Handball spielen und dann wird das nichts mehr. Und da gibt es keine Möglichkeit, jetzt das weiterzumachen. Und wenn man schafft, da reinzukommen und Vereine drumherum zu bauen oder zu College zu gehen, Da gibt es schon in Ohio einen College, der hat schon 2 oder 3 Mannschaften. Und die erste Liga wird schon in April anfangen, jetzt glaube ich Ende April. Aber die ist nur für 2 Monate, aber das ist mindestens ein Anfang. So, wenn man an den Sport sieht, ich glaube, wäre perfekt für Amerika. Hat alles, schnell, physische Leute und schnell. Ne? Glaube ich schon, dass er eine Chance hat, aber es wird schon einige Jahre dauern. Ne?
Also ich glaube, es ist eigentlich der perfekte Sport für den Amerikaner. Es bräuchte vielleicht noch ein paar mehr Pausen, damit man ein bisschen mehr Popcorn und Hotdogs essen kann. Aber ich glaube, so insgesamt gesehen, was du auch gerade gesagt hast, schnell, technisch stark, physisch, gibt es sehr, sehr beeindruckende Spieler. Also all das, was die Amerikaner eigentlich sehr mögen in ihren Sportarten. Und jetzt gab es eigentlich vor ein paar Wochen die perfekte Werbung. Es wurde zum Jay Cutler Gate. Das ist ein ehemaliger Football-Profi aus der NFL, der als Quarterback gespielt hat und der war in einem Podcast zu Gast. Ich glaube, er ist sogar regelmäßig in diesem Podcast dabei und dann gab es noch einen anderen ehemaligen NFL-Quarterback, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber der war auch kein guter Spieler. Also Jay Cutler war auch mehr oder weniger ein Durchschnittsspieler, aber hat natürlich unfassbar viel Geld verdient in der NFL, weil man da eben sehr, sehr viel Geld verdient. Und die beiden haben dann gesagt, ja, wir können eine Mannschaft zusammenstellen und dann gewinnen wir Olympiagold. Das fand Nikola Karabatic nicht so witzig. Der hat dann gesagt, ihr könnt gegen meine Mannschaft spielen und ich gebe euch gerne meine Goldmedaillen, wenn ihr uns schlagt, weil er natürlich auch weiß, sie haben keine Chance. Und sie haben dann als Referenzspiel Spielausschnitte gesehen von USA gegen Bulgarien. Das ist natürlich dann auch kein Vergleich zu dem, was bei Olympia so los ist. Du hast ja selber auch bei Olympia gespielt, 2-mal mit der schwedischen Nationalmannschaft. Also du weißt ganz genau, was da für ein Niveauunterschied ist. Das Ganze hat für sehr viel Diskussionen gesorgt in den sozialen Medien. Ich fand das sehr, sehr amüsant. Und natürlich haben die keine Chance, wenn sie gegen eine europäische Mannschaft spielen, selbst gegen eine Zweit- oder Drittligamannschaft. Aber was glaubst du denn, weil du eben ja auch gesagt hast, diese Sportler, die es in den USA gibt, die haben ja eigentlich auch ganz gute Voraussetzungen, Handball zu spielen. Könnten diese Spieler, diese Sportler, diese Hochleistungssportler, diese unglaublichen Athleten Handball lernen in einer kurzen Zeit? Ich halte das eigentlich nicht für möglich, weil ich glaube, die Basis lernt man halt schon sehr, sehr jung.
Ja, also die Frage ist, glaube ich, wann die anfangen. Zum Beispiel, wir haben einen Kreisläufer, Drew Donlin, der spielt jetzt in Admaleon und der ist mit 18 Jahren Handball angefangen. Und er kommt aus dem Basketball und sagen, der hat es gut geschafft. Und ich glaube, es ist schon möglich, aber es ist einfacher, einen Kreisläufer zu konvertieren als einen Rückraummitter oder sowas. Also ich glaube nicht. Also du musst schon mit 16, 17 Jahren mit Handball anfangen, überhaupt einmal eine Chance haben, auf diesen Level zu kommen. Und das ist nicht so einfach. Also einfach, das reicht nicht, dass du gut physisch bist. Du musst schon andere Qualitäten auch haben. Ne? Handball ist ja ein sehr komplexer Sport.
Ich glaube, das ist auch das größte Problem, Rückraumspieler zu finden. Also schnelle Außen können die Amerikaner wahrscheinlich auch bieten, vielleicht den einen oder anderen Torhüter. Ja. Kreisläufer hast du gerade gesagt, aber dieses Spielverständnis im Rückraum, was man beim Handball ja auch über viele Jahre entwickelt, das kann man nicht mal eben in ein paar Wochen lernen.
Nein, 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 keine Chance. Also das reicht nicht mal mit Jahren. Das musst du schon, je jünger, je besser. Aber es geht bestimmt, wenn du mit 16 Jahren alt anfangen, dann kann man es vielleicht machen, aber die Frage ist, ob man schafft, auf ein richtiges Level zu kommen. Das ist nicht so einfach. Zum Glück haben wir einen Deutscher, der Rückraummitte bei uns spielt. Der spielt in Dormagen. Das ist schon ein Vorteil.
Das müsste dann Ian Hüter sein, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Und auch jung, so hat viel Zeit vor sich bei der USA-Nationalmannschaft.
Du hast auch ein Angebot gemacht an Jay Cutler und seine Freunde. Was war dein Angebot?
Ja, also wenn die schaffen, gegen uns 10 Tore zu machen, dann lade ich die nach Norwegen ein. Aber ich bin mir sicher, dass die keine Chance haben, 10 Tore zu machen. Mit Leuten, die in dem Alter anfangen und dann auch mit hart spielen müssen, das wird nie hinhauen. Keine Chance.
Hat sich denn jemand schon bei dir gemeldet? Wird es dieses Spiel geben?
Nein, das glaube ich nicht. Da hat sich keiner gemeldet. Aber das, was im Podcast hat, das war unglaublich gute Werbung. Und plötzlich hat viele Leute über Handball gehört, das zum ersten Mal. Und der eine Podcast, da wo der Spanier dabei war, ich glaube, die haben 1,5 Millionen Zuhörer. So, das ist ja schon mal gut für den Handball. Und über so lange Zeit haben darüber diskutiert und in alle Medien überall. Perfekte Werbung.
Es wurde auch bei ESPN sogar darüber diskutiert und das ist eigentlich der Sportsender in den USA überhaupt. Ich wäre übrigens froh, wenn Kreisab 1,5 Millionen Hörer hätte. Das wäre ganz fantastisch. Ich glaube, dann könnte ich aufhören, irgendwelche anderen Sachen zu machen und könnte mich darauf konzentrieren. Robert, wenn es dieses Spiel aber irgendwann geben sollte, dann hätte ich gerne von dir eine Information darüber. Das würde mich nämlich sehr interessieren, das mal zu sehen. Ich bin mir aber sicher, dass wir dann auch in allen Medien darüber erfahren werden. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es gewesen sein mit unserem kleinen Blick nach Norwegen und in die USA. Alle weiteren Informationen gibt es auf facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab zu finden. Danke auch an euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche dann. Tschüss.